Ja, guten Morgen, meine lieben Geschwister, auch die, die uns über YouTube oder irgendwie hier dann zuschauen, seid herzlich gegrüßt. Ja, wir wollen heute Morgen Gottes Wort betrachten mit dem Thema Wirkungen des Heiligen Geistes. Und wir möchten, dass der Geist Gottes in uns lebt, in uns wirkt und dass das Realität ist und dass wir nicht einfach nur so das theoretische Wissen. Gott möge uns dazu helfen. Wir lesen dazu Römer Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Und da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ja, wenn wir hier das sehen von Anfang, der erste Satz, wir werden, oder welcher der Geist Gottes treibt oder welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen müssen. Ist das so, dass der Geist Gottes uns leitet, dass er uns führt, dass der Geist Gottes uns treibt? So möchte Gott das hier haben. Wir möchten solche sein, die Gotteskinder sind und wir sind auf dieser Erde. Und der Sohn Gottes ist ja nur unser Herr Jesus Christus. Aber er hat ja durch den Glauben und durch seinen Geist viele zu seinen Adoptivkindern gemacht. Und alle, die gläubig sind und alle, die zu Jesus gehören, das sind eben die Adoptivkinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen zu seiner Ehre leben. Und der Herr Jesus, war ja nun auf der Erde bei seinen Jüngern, so etwa 3,5 Jahre, und hat sie gelehrt und unterwiesen. Und dann ging er ja von ihnen. Und das wollen wir lesen in Johannes 14, die Verse 15 bis 18. Johannes 14, 15 bis 18. Da heißt es hier, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, sagt Jesus. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ja, das ist die Verheißung Jesu an seine Jünger. Er starb, ging in den Himmel und dann sandte er seinen Jüngern den Heiligen Geist. Und das geschah ja, wenn wir in der Bibel lesen, Apostelgeschichte, bei dem ersten Pfingstfest, wo dieses mächtige Brausen vom Himmel kam. Das heißt, der Wind war wie ein Sturm dort und erfasste die Jünger und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie waren voller Kraft, voller Leben und Gott war bei ihnen. Nicht nur in dieser Stunde, sondern immer haben sie erlebt, dass Gott bei ihnen ist. Und dass der Heilige Geist da mit ihnen ist. Er ist mit ihnen als Anwalt, heißt es, als Tröster wird er auch genannt. Oder ja, als Fürsprecher, so kann man dieses Wort verstehen, das da im Griechischen steht, Paraklet. Das ist der Heilige Geist. So kam er zu Pfingsten. Aber im Alten Testament hat auch einer schon mal den Heiligen Geist als einen Wind Gottes gespürt. Wenn ihr euch entsinnt, oder manche kennen das ja, von dem Propheten Elia, als er einen langen Marsch unternahm und zu dem Berg Gottes, zu dem Berg Horeb kam, wo auch Gott die 10 Gebote gegeben hatte. Und da war er an diesem Berg. Und da wird das beschrieben, da war ein großes Erdbeben. Dann war da in einer Höhle drin und die Steine fielen runter. Und dann war da ein Feuer. Und der Elia, der war ganz gelassen und er saß da und er wusste, das ist noch nicht der Geist Gottes. Das sind nur Auswirkungen des Geistes Gottes. Und dann hörte er ein stilles, sanftes Sausen, so heißt es. Und dann trat er aus seiner Höhle da heraus an den Eingang, um Gott zu begegnen. Also, es ist unterschiedlich, wie Gott zu uns begegnet. Es kann einem mächtigen Erlebnis in unserem Leben sein oder es kann auch das stille, sanfte Sausen sein, des Geistes, des Wirken Gottes, dass er an uns wirken will und dass er tun möchte. Und wenn wir das spüren und wenn wir das erfahren, dann merken wir und dann bestätigt sich, ja, wir sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes leitet uns, er treibt uns, er führt uns. Das sehen wir sehr gut an dem Beispiel von der Geschichte mit dem Nikodemus. Die lesen wir mal. Das steht in Johannes 3, Vers 1 bis 9. Da heißt es, es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er dann wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Ja, das ist auch hier wieder die Frage, wie mag das zugehen? Nikodemus, der kommt ja hier zu Jesus und wir haben das gehört. Und wenn man die einzelnen Verse sich anschaut bei ihm, dann steht fest, in Vers 2 sagt er, er gebraucht immer das Wort kann. Ja, wie kann denn so etwas geschehen? Oder er sagt, er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter gehen. Oder wie kann das geschehen? Oder niemand kann. Das sind Worte des Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer. Das heißt, er war einer, der sich intensiv mit den 5 Büchern Mose befasste, mit der Tora. Er studierte die. Und der Nikodemus, er war ein angesehener Mann. Es gab wohl damals in so etwa 6.000, zu Jesu Zeit, 6.000 Pharisäer. Und von denen, aus diesen war er einer der führenden Leute, die auch im Hohen Rat waren. Und im Johannesevangelium lesen wir auch, wie er einmal Jesus in Schutz nehmen wollte, aber nicht gehört wurde. Und ganz am Ende, als Jesus ins Grab gelegt wurde, da lesen wir, da war Nikodemus auch mit da, als Jesus vom Kreuz abgenommen wurde und ins Grab gelegt wurde und brachte sehr viel Salbe und Öl und alles mit, kaufte das ein und brachte Jesus mit ins Grab. Also wir merken, bei Nikodemus war trotz dieses Gesprächs mit Jesus, dass er kaum verstanden und begriffen hat, war doch etwas in ihm geschehen. Aber er war ein Mann eigentlich, der eben das Wort Gottes studierte und eifrig bemüht war, das Wort Gottes zu halten, möglichst ganz genau, ganz exakt, nichts auszulassen, nach dem Willen Gottes zu leben. Das war sein Bemühen. Das war ja das, was er wollte. So, und das ist, ich nehme mal die beiden Vergleiche. Das ist entweder als Kinder Gottes, wir rudern oder wir segeln. Und man kann sich das vielleicht daran so ein bisschen verdeutlichen. Wenn wir rudern im Boot, dann müssen wir uns natürlich anstrengen. Müssen wir die Arme bewegen und so weiter und das Boot da voranbringen und versuchen, da an das Ziel zu kommen und das zu erreichen, was wir wollen. Und so ähnlich kommt einem der Nikodemus vor. Er rudert, er gibt sich Mühe, er will nach dem Willen Gottes leben. Er möchte wirklich einer sein, der zu Gott gehört. Aber er rudert, er segelt nicht. Und was sagt Jesus? Der Geist weht, wo er will. Und der Geist Gottes muss das tun. Und daran merken wir schon, der Geist Gottes will uns treiben. Der Geist Gottes will uns führen. Der Geist Gottes will uns leiten. Das heißt, was brauchen wir eigentlich nur machen? Segel setzen und ein bisschen Verständnis für Segeln haben. Man muss ein bisschen Ahnung haben, wie ein Segelboot funktioniert und dass man dann nicht selbst über Bord geht und dann vielleicht doch das Segelboot schwimmend nach Hause bringen muss. Also da so Grundkenntnisse sind dann wohl doch wichtig, aber das Entscheidende ist doch, dass wir uns durch den Wind Gottes treiben lassen. Und das ist auch das jetzt, was ich uns aufs Herz legen möchte. Nimm das auf dein Herz. Ruderst du im Reich Gottes in der Nachfolge Jesu oder segelst du in der Nachfolge Jesu? Wie sieht das aus? Ein ganz neuer Gedanke vielleicht für viele von euch, darüber nachzudenken. Ja, der Ruderbootglaube, der ist ermüdend und der ist frustrierend. Denn uns gelingt das nicht so, wie es sein sollte und wie wir uns auch bemühen. Aber die damit rechnen, dass der Heilige Geist uns hilft und dass wir im Geiste Gottes leben, die haben es einfacher. Die bekommen Rückenwind. Da möchte Gott in uns etwas schaffen. Natürlich sind immer noch Stürme da. Natürlich sind Dinge in unserem Leben, die nicht sind, wie sie sein sollen und wo Schwierigkeiten und Nöte sind. Und die See ist manchmal auch rau und alles das. Und wir müssen uns aber den Elementen nicht allein entgegenstellen, sondern wir können also tatsächlich solche sein, die sich durch den Geist Gottes treiben lassen. Und wir haben einen Helfer, wir haben einen Fürsprecher, wir haben jemand, der mit uns ist, wir haben jemand, der für uns eintritt, wir haben jemand, der unsere Probleme hört und der sie auch zu Herzen nimmt und Antworten und Möglichkeiten hat, dass sich Dinge in unserem Leben verändern. Ja, wir haben einen Helfer, wir haben einen Fürsprecher, der uns nicht im Stich lässt. Also Menschen, die durch Gottes Geist neu geboren sind, die sollten sich vom Wind Gottes Kraft holen und in seinem Geist leben. Die Frage für uns ist, inwieweit ist das Realität in unserem Leben? Wie holen wir uns Kraft? Wie holen wir uns das Leben aus Gott, damit wir das tun können, was wir eigentlich nicht schaffen, womit wir vielleicht gerade zu kämpfen haben? Sollen wir jemand vergeben, der uns stark Unrecht getan hat? Jetzt kannst du eben rudern und sagen, ich vergebe dem und ich vergebe dem. Ja, Und dann kommt es wieder hoch und wieder hoch und du merkst, das Problem ist nicht gelöst. Da muss der Geist Gottes kommen. Da muss der Geist Gottes etwas schaffen. Oder hast du ein Problem in deinem Leben, das gelöst werden muss? Vertraue doch Gott und seinem Geist, dass er das wirkt, dass er das in seine Hand nimmt, dass er da Neues schafft, dass er Möglichkeiten gibt und die in deinem Leben offenbart, dass etwas erfahrbar wird von dem Geist Gottes, der uns leitet, von dem Geist Gottes, der uns treibt. Römer 8 steht, den ersten Satz, den wir gelesen haben, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Lasst uns auch so als Kinder Gottes leben und als Kinder Gottes wirklich darin uns ja üben, das erfahren, ja, dass wir darin leben. Oder ist eine Gewohnheit, die wir ablegen sollen, wo wir wissen, das ist nicht in Ordnung, das schaffen wir nicht. Aber der Heilige Geist kann das. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn zu ihm kommen, wenn wir uns Zeit nehmen, für ihn offen zu sein. Auch bei ganz normalen Gelegenheiten, weiß ich zum Beispiel, ich habe euch das ja öfters gesagt, wenn ich Auto fahre, mache ich das oft. Ja, die Straße von Langenlonsheim nach Kreuznach kenne ich sehr, sehr gut. Da weiß ich Bescheid und so weiter. Brauche ich nicht drüber nachdenken, ob rechts oder links oder wie. So, da fahre ich einfach und gucke, dass alles, dass mir niemand in die Quere kommt oder dass ich niemand in die Quere fahre. Aber da kann ich in Zungen beten, da kann ich meine Anliegen vor Gott bringen. Manchmal oft bin ich nicht, bin ja dann immer alleine, meine Frau dabei ist, dann unterhalten wir uns, sprechen wir. Aber versteht ihr, ich will euch nur sagen, es gibt Gelegenheiten auch bei der Arbeit oder bei irgendwelchen Dingen, wo du mit Gott in Verbindung bist, wo du mit Gott in Verbindung sein willst. Und diese Gelegenheiten, die du hast, nutze sie. Nutze sie, die Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Geist zu haben, auch wenn du alleine bist, auch wenn du irgendwelche Dinge tust, ja, die für dich normal sind. Also wir sehen, wie wollen wir leben? Wie wollen wir als Gläubige leben? Wollen wir rudern, uns anstrengen, dass wir das Reich Gottes erfüllen, dass wir die Gebote Gottes halten, dass wir so handeln, wie Gott will, dass wir so ein bisschen, ja, wie Nikodemus, der hat sich ja nachher dann ja ein bisschen geändert und so, aber man kann, ja, weißt du, man kann auch Gottes Wort studieren und dann kann man so, ja, verklemmt da drin sein, dass man gar nicht merkt, wie der Geist Gottes einem helfen will, wie der Geist Gottes einem dabei beistehen will. Geschwister, das ist etwas ganz Wichtiges und Schönes, was Gott uns hier geben will. Wenn wir beten und uns fehlen die Worte und wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir beten sollen, selbst da ist der Heilige Geist da. In Römer 8, Vers 26 und 27 lesen wir, schau dir mal, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das merken wir nicht, das hören wir nicht, nehmen wir nicht wahr, aber das macht der Geist Gottes, wenn wir ihm Raum geben, wenn der Geist Gottes in uns wirken kann, wenn wir sagen, komm, Heiliger Geist, leite du mich, sei du mein Fürsprecher, sei mein Helfer. Hier, also er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Also wir sehen, Wirkung des Heiligen Geistes ist auch, dass er uns im Gebet leitet, dass er im Gebet Fürsprecher ist für uns. Aber nutze die Zeit und ich möchte nicht nur einfach sagen, geh auf deine Knie und mach das möglichst häufig und so weiter. Und es gibt viele Heilige, die ja auch von der Geschichte her, die wir das kennen und so weiter, die sehr, sehr viel gebetet haben. Und wir lesen das mit hoher Anerkennung. Aber benutze doch auch dein normales Leben. Sonst denkst du immer, ja, so heilig wie der und wer der. Irgendjemand, von dem wurde mal gesagt, der hat so viel gebetet und war so viel auf den Knien, dass er Schwielen an seinen Knien hatte. So viel hat er auf Knien gebetet. Wunderbar, toll. Wenn man das kann und wenn Gott einem das gibt und wenn man dafür geschaffen ist, sag ich mal. Aber es muss nicht sein. Es kann eigentlich in deiner Situation ganz anders sein, dass der Heilige Geist dir beisteht und Fürsprecher ist für dich und mit dir in Gott, dich mit Gott in Verbindung bringt, wenn du diese Zeit, die du hast, immer wieder so ja, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist verbringst. Oder noch eine andere Sache, Wirkung des Heiligen Geistes. Bist du mutlos und nicht sicher, ob du wirklich zu Gott gehörst? Selbst da hat der Geist Gottes eine Antwort. Der Heilige Geist ist das Siegel, steht, das Gott allen aufdrückt, die errettet sind. Steht in Epheser 1, 13 und 14. Schauen wir mal gerade. Epheser 1, 13, 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Halleluja! Geschwister, so, das sind die Wirkungen des Geistes Gottes. Gott hat uns das Siegel aufgedrückt, dass wir zu ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind, dass wir Erben sind, dass wir mit zu ihm gehören, dass er uns alles das schenken will, was er für uns erworben hat. Und das will er uns hier schon bewusst machen und wir sollen das in Glauben erfassen und das in unsere Herzen hineinnehmen. Deswegen, es ist auch ein Stück weit das Wehen des Heiligen Geistes. Höre es, spüre es. Ja, lass es so sein, dass der Geist Gottes dich treibt. Das ist etwas so Gewaltiges, die Verheißung, die Gott uns hier gibt. Und dann noch der Heilige Geist ganz auf der anderen Seite, der kam wie eine Taube auf Jesus. Als Jesus am Jordan getauft wurde durch Johannes, und er sich eigentlich nicht, Johannes ja, der Täufer sagt, ja wie, ich müsste von dir getauft werden, so etwa, du bist doch der Sohn Gottes und ich soll dich taufen. Und Jesus sagt, nun, jetzt lass es geschehen. Und der Johannes, der Täufer, er tauft Jesus dort im Jordan. Und als Jesus aus dem Wasser kommt, da heißt es, da kam eine Taube auf Jesus als Zeichen, ein Zeichen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube vom Himmel herab. Ja, wir sehen das Merkwürdigste. Da ist vieles an Kraft, vieles an Leben und dann auf einmal eine Taube. Was soll das bedeuten? Das bedeutet die Gewissheit, dass Gott mit uns ist, dass er seinen Geist uns gegeben hat. Und die Taube, ihr wisst ja, Tauben, wir kennen ja alle, die sind sehr scheu und so, die lassen sich schnell verjagen. Also, der Heilige Geist, er will bei uns sein. Er will uns ja Ruhe schenken, Gelassenheit schenken. Denkt mal dran, im Alten Testament, auf den ersten Versen der Bibel steht, dass am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, da heißt es, und die Erde war wüst und leer und es war Finsternis über der Tiefe. Das sind die ersten 3, 4 Sätze der Bibel. Da war Finsternis über der Tiefe und dann heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. So, Und dieses über den finsteren Fluten, die da waren, da sprach Gott. Und dann geschah etwas Neues. Und dann geschah etwas, was Gott geschaffen hat. Himmel und Erde. Und ja, das Schöne, das wir erleben dürfen und das da ist. Und er, ja, über den Fluten des Jordan kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus. Und das heißt auch, der Heilige Geist will in deinem Leben auch da einen Ruheplatz finden. Dass der Heilige Geist ja dir Ruhe schenkt, Gelassenheit gibt, dass Vertrauen entsteht. Er ist da. Der Geist Gottes ist da und er wird helfen und er wird dir beistehen. So, damit bin ich heute mit meiner Predigt fertig. Ich habe mir vorgenommen, 20 Minuten zu predigen. Jetzt sind es 25 geworden. Also ich denke, ihr nehmt das mal hin. Ihr denkt vielleicht, so die alten Hasen unter uns, die sagen, was ist denn jetzt los? Wir sind gewohnt, eine Predigt von 40, 50 Minuten. Also, ja, ihr kennt das ja. Die Aufmerksamkeit des Menschen liegt angeblich bei 20 Minuten und bei 10 sogar nur. Ach du liebe Zeit. Und der Papst hat mal irgendwie gesagt, es hat einer in seiner Predigt da gesagt, ein Priester, man darf nicht länger als 8 Minuten predigen, denn dann lässt die Aufmerksamkeit nach. Also, das scheint wohl eine Wahrheit zu sein, die irgendwie real ist und die wollte ich also heute das erste Mal mit euch hier umsetzen. Ich denke, ihr nehmt mir das nicht übel. Vielleicht ist das auch Ermutigung für die, die hier öfters predigen, sich auch kurz zu fassen und dass wir, ja, dass wir das hinkriegen, ja, so zu predigen, dass es zu Herzen geht, dass der Geist Gottes da ist, dass wir ergriffen sind, aber nicht ermüdet sind und dabei einschlafen und sagen, hoffentlich ist er da vorne mal bald fertig, sondern dass der Geist Gottes uns belebt und erfrischt und neu macht. Ja, also, ich hoffe, es ist gelungen heute Morgen. Wollen wir aufstehen, wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass wir etwas sehen dürfen von den Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und Herr Jesus, ich bitte dich für mich selbst, ich bitte dich für meine Geschwister. Herr Jesus, schenk es, dass wir wirklich mit dem Heiligen Geist leben, dass wir mit dem Heiligen Geist ja Gemeinschaft haben, dass der Heilige Geist uns treibt, dass wir den Heiligen Geist spüren in unserem Leben. Herr Jesus, ich bitte dich darum, gib uns einen offenen Sinn dafür, gib uns offenes Herz dafür, jeder in seiner Situation. Vater, wir danken dir. Herr, du schenkst dein Wort, aber du schenkst auch, dass es zur Erfüllung kommt. Wir danken dir dafür. Amen.